Deutschlandfunk, kontrovers.
Heute mit Sandra Schulz im Studio. Herzlich willkommen. Zeit zu handeln. Dieses Motto hatte sich die UN-Klimakonferenz in Madrid gegeben. Zeit genommen haben sich die Vertreterinnen und Vertreter aus rund 200 Ländern dann auch ordentlich. So lange überzogen wie dieses Mal hat kein Vorgängertreffen. Auf die Einigung, die nach zähem Ringen dann gestern Vormittag präsentiert wurde, reagieren jetzt viele Klimaschützer aber enttäuscht. Wichtige Entscheidungen und Festlegungen für einen weltweiten Emissionshandel wurden nochmal vertagt. Weitere Finanzzusagen an die ärmsten Staaten für die Bewältigung von Klimaschäden gab es nicht. Vage bleibt die Abschlusserklärung, sinngemäß, alle sollen sich wirklich am Riemen reißen. Zumindest den Ankündigungen zufolge scheint die EU vorangehen zu wollen. Auf dem Gipfel in der vergangenen Woche einigten sich die Mitgliedstaaten auf das Ziel, bis 2050 klimaneutral zu werden. Es sollen bis dahin also netto keine klimaschädlichen Treibhausgase mehr in die Atmosphäre gelangen. Eine Aufgabe, die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen der Dimension nach mit der Mondlandung vor 50 Jahren verglichen hat. Aber der komplizierte Kompromiss gibt dem stark von der Kohle abhängigen EU-Mitglied Polen mehr Zeit. Wie will Europa also von seinem CO2-Ausstoß wegkommen? Spaltet die Klimapolitik den Kontinent? Müssen die Ärmeren die Zeche zahlen? Und nach dem Minimalkompromiss von Madrid fragen jetzt viele, was diese Klimakonferenzen, was das Format überhaupt noch bringt. Ist die Wut der Fridays for Future-Aktivistinnen und Aktivisten berechtigt oder übertrieben? Wer geht voran im Kampf gegen die Erderwärmung? Sind die Menschen in den Industrieländern bereit, ihren Lebensstil zu ändern? Muss das überhaupt sein? Fragen, die wir unter anderem heute Vormittag diskutieren wollen. Und noch mehr Stoff haben wir heute Morgen aus Berlin bekommen. Von dort erreichen uns Meldungen, wonach Bund und Länder jetzt den Durchbruch geschafft haben bei den komplizierten Vermittlungsverhandlungen zum deutschen Klimaschutzpaket. Danach soll, so zitieren es jetzt heute Vormittag die Nachrichtenagenturen dpa und AFP aus Kreisen, danach soll der CO2-Preis ab 2021 auf 25 Euro pro Tonne festgelegt werden. Vorher war ja angepeilt ein Preis von 10 Euro pro Tonne. Und zusammengefasst haben wir dieses große Themenpaket heute Vormittag unter dem Titel Europa setzt sich neue Ziele. Wie viel Klimaschutz wollen und können wir uns leisten? Ich stelle Ihnen unsere Gäste vor, mit denen wir heute Vormittag diskutieren wollen. Lisa Badum ist uns zugeschaltet aus Berlin von Bündnis 90 den Grünen, Mitglied im Bundestagsausschuss Umwelt- und Naturschutz und auch klimapolitische Sprecherin ihrer Fraktion. Reinhard Huben sitzt hier bei uns in unserem Kölner Studio mir gegenüber von der FDP. Wirtschaftspolitischer Sprecher seiner Fraktion und Mitglied im Ausschuss Wirtschaft und Energie.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Und Klaus Mindrup ist in Berlin für die SPD im Bundestagsausschuss Umwelt- und Naturschutz und in seiner Fraktion als Klimapolitiker profiliert. Schön, dass Sie alle da sind, dass wir diskutieren können heute Morgen. Wie immer wollen wir das aber nicht unter uns tun. Wir freuen uns über alle Hörerinnen und Hörer, die sich heute Morgen beteiligen an unserer Diskussion, die sich melden unter der 00800 4464 4464. Die Telefonnummer wiederhole ich 00800 4464 4464 für unsere Diskussion hier live im Studio. Oder wenn Sie mögen, können Sie sich auch melden per Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de. Und einige Stimmen von heute Morgen, die uns auf unserem Anrufbeantworter schon erreicht haben, die haben wir schon mal zusammengefasst.
Herbert aus Mosleberg. Der Klimaschutz ist das Erste und Wichtigste, was es überhaupt zu tun gibt für die Politik und die Wirtschaft auch.
Andreas Kopp aus Hamburg. Wir müssen alles investieren, was wir haben, sowohl finanziell als auch persönlich, jeder Einzelne durch Verhaltensänderung. Und jeden Euro, den wir jetzt investieren, lohnt sich doppelt. Was in der Zukunft kommt, werden wir nicht bezahlen können.
Bornemann aus Dresden. Die Massenhysterie, die von den Politikern, auch von den europäischen bzw. von den Politikern in der EU zurzeit im Zusammenhang mit den Klimaveränderungen produziert werden, indem von Notstand geredet und so weiter, führt dazu, dass dieses Thema von vielen Bürgern nicht mehr ernst genommen wird.
Wolfgang Kreuz, Berlin. Es ist erstaunlich, dass der deutsche Karl Marx mit seinem im ersten Band niedergelegten Grundwiderspruch des Kapitalismus recht behalten hat. Ökologische Interessen sind gesamtgesellschaftliche, ja lebensnotwendige Interessen. Sie widersprechen aber privatkapitalistischen Interessen.
Wolfgang Schmidt, Berlin. Wir haben keine Lösung an sich.
Aber wir müssen aus der fossilen Energie auf jeden Fall raus. Ansonsten mache ich mir sehr, sehr große Sorgen um unsere Kinder.
Schmidt, guten Tag, Bremen. Erstens mal sind wir nur mit 2,2% an der Umweltmisere beteiligt. Und zum Zweiten mal könnten wir unsere Umweltbilanz verbessern, indem wir von den Atomkraftwerken, die in Ordnung waren, 3 Stück wieder einschalten oder 4 sogar. Und dann die hässlichen Braunkohlekraftwerke, die also im Mitteldeutschland sind, dass man die abschaltet. Dann haben wir schon für unsere Bilanz viel getan.
Guten Morgen, hier Rüdiger aus Heidelberg. Die Frage müsste eigentlich lauten, ob wir uns diese Klimakonferenzen leisten könnten. Den Tagungstourismus könnte man durch Videokonferenzen ersetzen.
Stimmen also, die sich heute Morgen schon bei uns gemeldet haben. Viel Stoff für unsere Diskussion bis 11.30 Uhr live hier bei uns im Deutschlandfunk. Und wir wollen anfangen jetzt mal mit dem Blick auf die aktuellen Meldungen heute Morgen, auf diesen Vermittlungsdurchbruch, der da gemeldet wird. Klaus Mindrup von der SPD, fangen wir damit mal an. Also der Einstieg in die CO2-Bepreisung ab 2021 bei 25 Euro und bis 2025 dann auf 55 Euro. Können Sie uns das heute Morgen bestätigen?
Ja, das sieht so aus, dass man sich da geeinigt hat. Das bedeutet aber, dass man an dem System, wie wir es im Bundestag aufgesetzt haben, nämlich dass wir einen nationalen Emissionshandel in Deutschland mit einer Mengenbegrenzung und nach der Einführungsphase dann mit einem freien Preis, einer freien Preisbildung, dass daran festgehalten wird. Aber jetzt ist jedem auch klar, wir meinen das ernst mit der CO2-Bepreisung. Und insofern ist das ein gutes Signal, ist auch ein gutes Signal, dass man jetzt einen übergreifenden politischen Konsens gefunden hat.
Lisa Wadum von den Grünen, das ist ja jetzt eine Einigung zwischen Bund und Ländern. Die Grünen wollten eigentlich bei 60 Euro einsteigen und auch schon ab dem nächsten Jahr. Jetzt regieren die Grünen ja auch in 10 Ländern mit. Warum gehen Sie bei diesem Kompromiss mit?
Ja, Frau Schulz, also uns ist von vornherein klar gewesen, dass der Bundesrat kein Gestaltungsinstrument ist, dass wir dort keine eigenen Konzepte vorlegen können, leider, sondern nur versuchen können, im Rahmen des Möglichen das Klimapaket abzumildern. Und ja, das haben wir getan. Denn CO2-Preis von 10 Euro pro Tonne wäre auch was gewesen, wo unsere Nachbarländer, wo wir uns ein Stück weit auch lächerlich gemacht hätten. Deswegen bin ich froh, dass wir das korrigieren konnten. Aber wie gesagt, der Bundesrat ist kein Gestaltungsinstrument und es bleibt beim Klimaschutz noch sehr, sehr viel zu tun, auch nach dieser Einigung.
Und Reinhard Hupen von der FDP, diese Idee einer CO2-Bepreisung, die fußt ja darauf, den Klimaschutz stärker auch mit Marktmechanismen zu verknüpfen. Kommt heute Morgen also für diese Meldung Applaus auch von der FDP?
Nein, es ist natürlich überhaupt noch nicht festgelegt, wo die Obergrenze für die Zertifikate liegt. Ich meine, der Preis von 25 Euro ist ungefähr der Preis, den wir auch in Leipzig für die CO2-Zertifikate heute aktuell haben. Deswegen ist es eigentlich nur eine Anpassung an eine Realität. Wenn wir bis Ende 2025 aber gar nicht richtig einsteigen in den Zertifikatehandel, ist dieser Preis vor allen Dingen erstmal nur eine verkappte Preiserhöhung oder Steuer für alle Bürgerinnen und Bürger.
Die Frage an Klaus Mindrup von der SPD, besonders teuer im wahrsten Sinne des Wortes, natürlich die zu stehen kommt, die besonders jeden Euro umdrehen müssen. Ist an die soziale Komponente, die die SPD ja die ganze Zeit einspeisen wollte in die Diskussion, ist daran jetzt gedacht?
Ja, natürlich. Also erstmal muss ich nochmal widersprechen. Es ist ganz klar die Mengenkomponente angelegt. Wir sind nach europäischem Recht, das ist der sogenannte Effort-Sharing-Mechanismus, ja nur berechtigt in diesen Bereichen entsprechende, also die Mengen sind festgelegt und dementsprechend werden auch nur die Zertifikate ausgeteilt. Am Anfang machen wir eine Übergangsphase, weil das muss eben auch vernünftig funktionieren. Sowas ist ein System mit über 4.000 bis 6.000 Stellen, die zu erfassen sind. Also das ist, muss man auch hinbekommen und wir wollen ja auch unsere mittelständische Wirtschaft nicht abwürgen, also müssen im Grunde genommen gucken, dass die Firmen, die in der europäischen Konkurrenz liegen, hier auch entsprechend nicht einen Preis zahlen müssen, der sie in Insolvenzen bringt. Und das zweite Thema ist natürlich, das Geld bleibt ja nicht im Staatshaushalt, sondern es wird zurückgeführt und es wird zurückgeführt über eine Senkung der Stromkosten, über die EEG-Umlage. Und natürlich werden wir auch darauf achten, dass die Pendler in der Anfangsphase nicht überfordert werden. Unser Ziel ist es ja nicht, hier eine große Umverteilungsmaschine zu machen, sondern wir wollen, dass zukünftig kein fossiles CO2 mehr ausgestoßen wird in der Perspektive von 2 bis 3 Jahrzehnten und dass die Menschen auf klimafreundliche Alternativen umsteigen können und dass die so kostengünstig sind, dass sie nicht so stark belastet werden. Das braucht aber Zeit, da ist vor allen Dingen jetzt auch die Industrie gefordert.
Ja, das ist dieser Spagat, über den wir nun die ganze Zeit schon sprechen, wenn wir über Umweltschutz, über Klimaschutz sprechen. Mike Urbanski, unser Hörer, hat uns geschrieben: Ich verstehe unsere Regierenden nicht mehr. Immer mehr habe ich den Eindruck, da sitzen Leute um den Tisch und überlegen den lieben langen Tag, wie man wem noch etwas Geld aus der Tasche ziehen kann, um irgendwelche wahnwitzigen Entscheidungen zu treffen. Lisa Badum von den Grünen, ich habe es gerade schon gesagt, Sie wollten ja eigentlich mit einem sehr viel höheren CO2-Preis einsteigen. Was ist Ihre Antwort?
Ja, also erstmal, unser Ziel ist, dass 100% der Einnahmen vom CO2-Preis zurückverteilt werden an die Bürgerinnen und Bürger. Das ist uns wichtig. Und Geld aus der Tasche ziehen, was Herr Urbanski angesprochen hat. Es ist ja leider aktuell so, dass den Bürgerinnen und Bürgern Geld aus der Tasche gezogen wird, um fossile Energien zu subventionieren, also Kohle, Öl und Gas, dass es für mich teurer ist, mich klimafreundlicher zu verhalten, obwohl wir Klimaziele in Deutschland beschlossen haben, dass Unternehmen subventioniert werden, die besonders spritfressende Dienstautos anschaffen und ähnliches, was dann jeder Bürgerin, jeder Bürger zahlt, also diese SUVs oder ähnlich großen Autos mitsubventioniert, obwohl wir eigentlich sagen, wir wollen spritsparende Autos, wir wollen emissionsfreie Autos in Zukunft haben. Das heißt, ich glaube, es geht eher darum, das Geld jetzt in die richtige Richtung zu lenken. Und ja, wir wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger einfach am Klimaschutz partizipieren können.
Reinhard Huben, der Vorschlag von der FDP ist ja immer wieder zu sagen, ach, jetzt hört mal auf mit diesem Verzicht. Da müssen jetzt eben neue Sachen erfunden werden. Wir setzen auf Innovation und die werden das Klimathema für uns quasi dann schon abräumen. Jetzt führen wir die Diskussion aber schon seit mehreren Jahrzehnten. Müssten diese Innovationen nicht langsam auch mal am Horizont erscheinen?
Also wir können ja einmal zur Kenntnis nehmen, dass wir, ich glaube, 300 Milliarden Euro in den letzten 10, 15 Jahren schon ausgegeben haben für unterschiedliche gedachte Ziele, die wir klimapolitisch eigentlich nicht erreicht haben. Und solange wir nicht wirklich in einen echten Zertifikatehandel reinkommen, so wie wir es bei der Stromerzeugung ja kennen, da funktioniert das System ja, werden wir auch nicht die entsprechenden Erfolge haben. Wir müssen CO2 eben nicht nur bepreisen, sondern wir müssen Zertifikate ausgeben und dann über die Zeitschiene die Zertifikate aus dem Markt rausnehmen. Und ich halte auch nichts davon, den Bürgerinnen und Bürgern zu erzählen, dass Klimaschutz umsonst zu haben ist. Die Menschen haben doch eher den Eindruck, ihnen wird Geld abgenommen, aber es gibt kein vernünftiges Ziel und es gibt auch keinen wirklich sichtbaren Erfolg.
Unsere erste Hörerin hat jetzt das Wort. Frau Celot hat sich gemeldet unter der 00800 4464 4464, unserer Nummer für die Live-Diskussion hier im Studio. Frau Celot, schönen guten Morgen. Sie haben jetzt das Wort.
Guten Morgen in die Runde. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil ich ganz, ganz viele Fragen und Ideen habe.
Okay, muss ich Ihnen vorher schon das Versprechen abringen, dass wir uns ein bisschen konzentrieren müssen.
Gut, ich versuche mich zu konzentrieren. Zuerst, die gesamte Klimadebatte empfinde ich als äußerst unsachlich und populistisch. Es findet kaum ein Diskurs zwischen unterschiedlichen Deutungen und Ideen für die Zukunft statt, sondern es wird mit Begriffen wie Leugner gearbeitet. Das finde ich ganz schlimm. Die Energiewende zweitens ist gescheitert. Der Strom ist teurer geworden. Ich bin damals gegen Atomkraft auf die Straße gegangen. Das Resultat ist mehr CO2. Wir bezahlen teuren Windstrom, der muss überflüssigerweise im Ausland, um die Grundlast im Netz zu halten, abgenommen werden. Dafür zahlen wir Geld. Ganz große Frage, was passiert eigentlich an den Windparks? Sie sind ja wie eine Blockade. Weiß irgendjemand in Ihrer Runde darüber etwas, ob das nicht die Windströme blockiert, ob das nicht Einfluss auf unser Wetter hat, nämlich auf Wolkenbildung? Drittens, es gibt innovative Reaktoren, Flüssigkeitssalzreaktoren, die sind sogar fähig, unseren Atommüll aufzuarbeiten und die Halbwertszeit zu reduzieren. Wir haben ein Endlagerproblem. Warum setzen wir nicht auf diese Technologie? Und als letztes, das liegt mir ganz wichtig am Herzen, wir sind dabei, mit dieser Debatte gesellschaftliche Strukturen umzubauen. Es gibt in Deutschland eine Gemeinde, die grüne Hausnummern verteilt für Leute, die sich einen Tesla und ein Solardach leisten können. Und der Nachbar nebenan, der eine alte Ölheizung, ein altes Haus und nicht das Geld für ein neues Auto hat, sondern mit dem Diesel fährt, der bezahlt den ganzen Spaß für den, der es eigentlich nicht nötig hat. Und ich habe Angst, letzter Satz. Ich habe Angst, dass das zu einer Spaltung in unserem Land führt, Spaltung zwischen Stadt und Land, Spaltung zwischen Jung und Alt und Wohlhabend und denen, die gerade so auskommen.
Da haben Sie uns jetzt viele wichtige Punkte in unsere Diskussion gegeben.
Wenn
vielen
das
Dank.
So emotional war.
Frau Schulz, da würde ich ganz gerne
wir
was dazu sagen.
Wir finden Ihre Punkte sehr spannend. Ich wollte aber eine kurze Ergänzung machen, denke ich auch. Frau Cillut, nur bitte um Ihr Verständnis. Wir hatten vor kurzer Zeit eine Sendung, eine Kontroverssendung, die sich um die Windenergie gedreht hat. Deswegen würde ich das Thema heute Vormittag etwas kurz halten. Jetzt gebe ich aber der Lisa Badum von den Grünen Gelegenheit zu reagieren. Und Reinhard Huben, Sie sind dann gleich dran.
Ich würde dann auch gerne.
Ja,
Herr Mintrop. Ja, vielen Dank. Also erstmal glaube ich, es ist wichtig, das positiv zu bewerten, was wir in Deutschland erreicht haben. Und da fand ich Herrn Hubens Einlassung vorhin nicht hilfreich. Und das ist dann sicherlich, was auch zu Missverständnissen führt, zu Dingen, die Frau Cillut auch angesprochen hat. Die Energiewende ist ein gigantischer Erfolg. Wir haben über 40% erneuerbaren Strom in Deutschland. Wir haben über 400.000 Arbeitsplätze in erneuerbaren Energien. Und da beneiden uns sehr viele Länder drum. Deswegen zu sagen, wir hätten nichts erreicht, macht letztendlich die Leistung unserer deutschen Wirtschaft schlecht, was ich nicht gut finde. Ich denke, wir sollten positiv nach vorne sehen. Es ist auch so, dass der Strom tatsächlich billiger geworden ist durch die erneuerbaren Energien. Das merken die Unternehmen, die direkt an der Börse einkaufen, die großen energieintensiven Unternehmen, die Verbraucherinnen und Verbraucher merken es noch nicht ganz so, weil sie sozusagen auch Ausnahmen für die Industrieunternehmen mitbezahlen. Das ist was wir sehr gerne ändern würden und das etwas gerechter gestalten würden. Das ist eine lange politische Forderung von uns. Aber insgesamt sind die Strompreise billiger geworden. Und zum letzten Punkt, Stadt und Land nicht gegeneinander ausspielen, da möchte ich Frau Cillut absolut zustimmen. Und was wir aktuell sehen, ist leider ein Ausspielen von Stadt und Land, indem man sagt, Menschen auf dem Land interessieren sich nicht für Klimaschutz oder jeder auf dem Land hat immer ein Auto zur Verfügung, was leider nicht stimmt. Es gibt Menschen, die können sich kein Auto leisten oder Menschen, die können vielleicht auch aus gesundheitlichen Gründen kein Auto fahren. Und auch die haben ein Recht auf öffentlichen Nahverkehr und auch die möchten, dass ihre Kinder noch in der lebenswerten Welt leben und die möchten ohne Lärm, Staub und Abgase leben. Also Stadt und Land haben Interesse an Klimaschutz und deswegen möchten wir das als Grüne gern gemeinsam besprechen, eine Verkehrspolitik für alle machen.
Frau Badum, auch an Sie die Bitte, unsere Sendung nicht im Alleingang zu füllen. Vielen Dank für diese umfängliche Antwort. Wir müssen jetzt ein bisschen auf die Uhr gucken. Ich hatte Reinhard Huben von der FDP gerade versprochen, dass er auch direkt reagieren kann und Klaus Mindrup, Ihnen sage ich schon mal, wir laufen auf die Nachrichten zu, aber das machen wir dann als erstes ab 10.35 Uhr und ich wollte mich noch herzlich bei unserer Hörerin bedanken. Vielen Dank für Ihre Eindrücke, für Ihre Meinung. Herr Huben, was wollen Sie erwidern?
Ja, also ich glaube, das Thema Atomenergie ist gesellschaftlich in Deutschland nicht durchsetzbar und im Moment mit der vorhandenen Technologie auch betriebswirtschaftlich nicht sinnvoll. Wenn es da neue Erkenntnisse geben sollte, müsste man darüber diskutieren, aber ich glaube, Atomenergie ist im Moment nicht das Thema und wir haben natürlich Tendenzen in Deutschland, Sie haben die grüne Hausnummer angesprochen, das finde ich ist schon ein sehr starker Eingriff in die persönliche Freiheit der Bürgerinnen und Bürger, wenn nach außen hin dargestellt wird, wie toll man vermeintlich ist, das finde ich schon ziemlich ärgerlich.
Reinhard Huben von der FDP diskutiert heute mit der grünen Politikerin Lisa Badum und mit Klaus Mindrup von der SPD heute Vormittag bei Kontrovers. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben die Chance, sich bei uns noch zu beteiligen per Mail oder telefonisch. Das ist kontrovers@deutschlandfunk.de, wenn Sie sich per Mail melden wollen. Oder Sie rufen uns an, wie unsere erste Hörerin eben. Das ist die 00800 4464446. 64. Und unser Thema heute heißt: Europa setzt sich neue Ziele. Wie viel Klimaschutz wollen und können wir uns leisten? Und der Vollständigkeit halber gleich dazu gesagt, dass uns die Rückmeldung von gleich mehreren Hörerinnen und Hörern erreicht hat, dass die Frage schon falsch gestellt sei. Sie sehen, wir sind nicht hermetisch. Ich stelle mich dem und sage, welcher Gedanke dahinter steht. Gleich mehrere Hörerinnen und Hörer haben uns geschrieben, die Frage müsse eigentlich leisten, wie wenig Klimaschutz können wir uns noch leisten. Sehr unzufrieden ist auch unsere Hörerin Annette Tiergarten mit der Klimapolitik. Sie sagt, es geht nicht darum, wie viel Klimaschutz wir uns leisten können. Sie sagt, es geht darum, Menschenleben zu retten. Und sie schreibt uns, uns Menschen müsse klar werden, dass jedes unnötig ausgestoßene CO2, jedes unnötig erzeugte Treibhausgas so sei, als würde man einem diabeteskranken Kind ein Zuckerstückchen in den Mund schieben, statt Insulin zu verabreichen. Annette Tiergarten schreibt uns, das sei für uns Erwachsene erstmal bequemer, weil das Kind dann zufrieden sei. Aber eigentlich wisse man, es ist ungesund, verantwortungslos und am Ende tödlich. Wir haben noch unsere Hörerin von eben im Ohr, die sich auch sehr unzufrieden gezeigt hat mit der Klimapolitik, vor allem der Bundesregierung. Und ich hatte eben vor den Nachrichten Klaus Mindrup, dem SPD-Mann hier in unserer Runde, versprochen, darauf noch zu reagieren. Herr Mindrup, da sind Sie jetzt dran.
Ja, es gibt ja offensichtlich viele Falschinformationen, die im Umlauf sind, also als sei die Energiewende in Deutschland gescheitert. Wir sind im Jahr 2002 mit dem Erneuerbaren Energiengesetz eingestiegen und haben zielgerichtet die erneuerbaren Energien gefördert und haben einen regelrechten Boom ausgelöst. Der hat sogar weltweit dazu geführt, dass sich eine gute neue Industrie aufgebaut hat. Allerdings muss man klar sagen, 2002 waren die Anlagen noch relativ teuer und mit dem System der kostendeckenden Vergütung und über 20 Jahre bezahlen wir die. Es ist klar, dass diese Anlaufinvestition im Augenblick noch von uns bezahlt werden muss. Ab 2021 gehen diese Anlagen aus der Förderung, das heißt, es wird billiger. Im Augenblick sind schon erneuerbare Energien kostengünstiger als alles, was es an fossilen Alternativen gibt. Und die Atomenergie ist keine Alternative. Erstens, weil sie nicht sicher ist, da darf man der Propaganda von den Atomstaaten nicht glauben. Und zweitens ist sie sowieso viel zu langsam. Wir müssen also schnell handeln. Da gibt es natürlich noch Nachjustierungsbedarf. Wir müssen es für die Bürgerinnen und Bürger einfacher machen, erneuerbare Anlagen aufzubauen. Wir müssen in Speichertechnologien investieren. Und wir sehen gerade, dass vor allen Dingen die Industrie jetzt auch 100% Ökostrom will. Gerade die Chemieindustrie will da viel machen. Also es ist noch ein großer Handlungsbedarf. Das werden wir dann im nächsten Jahr auch diskutieren. Aber gescheitert ist das nicht. Und wir sehen das auch, dass wir im Augenblick wirklich 45% Erneuerbare im System haben, bei dem Nettostrom. Und wir müssen da einfach vorangehen. Und es wird besser, billiger. Und ich schließe mich sonst nicht der FDP an, aber da müssen wir bauen, bauen, bauen. Das ist auch im Interesse des Klimaschutzes.
Nehmen wir so zu Protokoll um 10.38 Uhr hier bei uns im Deutschlandfunk in Kontrovers. Und jetzt öffnen wir die Runde wieder. Herr Weber hat sich gemeldet bei uns. Schönen guten Tag. Herr Weber, was möchten Sie zu unserer Diskussion beitragen?
Ja, zum einen wollte ich den Vergleich bringen, wegen der Masern wird jetzt also eine Riesenkampagne gemacht, dass alle geimpft werden müssen. Und ich denke, dass die Kosten für unterlassene Klimaförderungen wesentlich höher sind als die wegen der Masern. Also da finde ich, wird Hysterie geschürt, nicht auf der anderen Seite. Dann wollte ich
Sie
darauf
finden,
hinweisen,
es stimmt gar nicht, der Vorwurf stimme gar nicht, dass die Klimadiskussion hysterisch geführt werde. Darüber sprechen wir auch ab und an mal. Das sehen Sie so nicht. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Ja, ja. Also ich denke, dass seit 40 Jahren darüber geredet wird, aber außer dem EEG und dem Umfeld dazu dann doch viel zu wenig gemacht wird. Und das ist ja ziemlich massiv abgewürgt worden. Zum Beispiel könnte der Stromanteil schon wesentlich höher sein, wenn man die Atomkraftwerke und die Kohlekraftwerke abschalten würde. Dann müsste man nicht dauernd die Windkraftwerke abschalten und hätte von daher dann schon einen viel besseren Umsatz und Erfolg. Dann wollte ich noch darauf hinweisen, es kommt immer das Argument, Deutschland hat ja nur 2,5% der Schädigungen zu verantworten. Das muss man aber in Vergleich dazu setzen, dass jeder Deutsche ungefähr das Zehnfache von den allermeisten anderen Erdenbürgern ausstrahlt und insofern dann erstmal sehen müsste, dass er das niedrigere Niveau erreicht. Und dann hätten wir wahrscheinlich unsere Klimaziele auch schon erreicht.
Okay, Herr Weber, auch Sie muss ich um Verständnis dafür bitten, dass wir heute Morgen möglichst viele Hörerinnen und Hörer zu Wort kommen lassen. Deswegen würde ich Sie bitten, für uns hier den Punkt zu machen. Vielen Dank für Ihren Anruf. Und wir sind jetzt in diesem internationalen Kontext. Herr Weber sagt, einer muss ja vorangehen, wenn wir überhaupt vorankommen wollen. Und da würde ich den Bogen jetzt gerne schlagen zu der Klimakonferenz von Madrid. Die ist gestern zu Ende gegangen. Viele Klimaschützer waren enttäuscht bis wütend. Herr Sirges, Sie haben sich bei uns gemeldet aus Gießen. Was ist denn Ihr Blick auf die Klimakonferenz von Madrid von gestern Abend? Oder gestern Vormittag ist sie ja zu Ende gegangen nach dieser Rekordverlängerung.
Ja, guten Tag. Ich wollte eigentlich nur erwähnen, halt, dass ich seit 14 Jahren vegan lebe. Und seit über 10 Jahren ist mein kompletter Haushalt nur biologisch. Mein Auto ist 20 Jahre alt. Und ich versuche halt so gut wie möglich kein CO2 zu verbrauchen. Man kann ja im Internet seinen globalen Fußabdruck messen. Und ich wohne auf einem kleinen Dorf und bin leider auf ein Auto angewiesen. Und ich finde es halt schade, dass ich jetzt für die Kosten aufkommen muss, die eigentlich die Allgemeinheit verursacht, indem sie nicht auf gewisse Dinge achtet.
Und inwiefern müssen Sie das tragen, glauben Sie?
In Bezug jetzt hier auf die Spritpreise, die immer mehr steigen, ist ja auch in Ordnung. Aber ich brauche mein Auto, ich wohne auf einem kleinen Dorf und wie gesagt, wenn man das Gesamtbild betrachtet, da ich seit 14 Jahren vegan lebe, verbrauche ich so gut wie kein CO2 und der Fleischkonsum ist der Klimakiller Nummer 1. Der verbraucht mehr CO2 als die komplette Schifffahrt, als der Flugverkehr und als der Autoverkehr. Und dass man endlich die Politik da, ich weiß ja selber, viele Minister, Umwelt- und Landwirtschaftsminister haben selber noch einen eigenen Stall, verdienen ihr Geld mit der Ausbeutung von Tieren. Aber da muss sich langsam mal was ändern, dass wir endlich von diesem Fleischkonsum wegkommen. Und wenn wir alle vegan leben, würde die Welt viel umweltfreundlicher sein und so könnte man den CO2-Ausstoß am besten verhindern.
Okay, Herr Sirges, ich habe verstanden, dass Sie einen sehr starken Fokus haben auf das Thema Fleisch und auch Fleischverzicht sicherlich aus der Sicht von vielen. Haben Sie mal geschaut, wie groß Ihr CO2-Fußabdruck ist im Jahr? Also der Durchschnitt in Deutschland ist, meine ich, so 10, 11 Tonnen. Haben Sie mal geschaut, wie groß Ihrer ist?
Na, leider nicht. Das müsste ich nochmal genau überprüfen.
Okay.
Habe ich jetzt nicht griffbereit.
Alles klar. Danke für Ihre Anregung, für Ihre Meinung heute Morgen hier in Kontrovers. Und diesen Punkt, dass jeder quasi ja bei sich anfangen kann, den will ich hier auch in die Diskussion jetzt mittragen. Das war auf Metaebene natürlich auch ein Riesenthema in Madrid, dass sozusagen einer immer auf den Zeigefinger oder einer mit dem Zeigefinger auf den anderen weist. Lisa Badum, ich will den Bogen mal schlagen. Die Fridays for Future sind ja viel auch diskutiert worden, ihrerseits für ihre Fliegerei, für ihren Lebensstil, dass da Schüler mit dem SUV von ihren Eltern zur Klimademo gefahren sind. Und Sie sagen ja, oder das Argument ist ja, es reicht eben nicht, wenn jeder bei sich anfängt. Wir brauchen politische Regeln. Warum?
Ja, ganz einfach, weil der Einzelne so viele Entscheidungen jeden Tag täglich treffen muss, dass ich dann nicht die Zeit habe, die ganze Zeit zu überlegen, was ist jetzt biologisch, regional oder gut fürs Klima, sondern da muss die Politik entsprechende Anreize setzen und zum Beispiel eben von vornherein sicherstellen, dass mein Zugticket dann günstiger ist als mein Flugticket, dass ich den entsprechenden Anreiz habe, dass kein Fleisch aus Ausbeutung und Massentierhaltung im Supermarkt überhaupt verfügbar ist und so weiter und so fort. Also ich denke, das ist unsere Pflicht als Politikerinnen und Politiker, da den entsprechenden Rahmen zu schaffen. Und genau dafür sind ja Fridays for Future auch auf die Straße gegangen. Also natürlich wollen sie bei sich selbst anfangen. Da gibt es zahlreiche Äußerungen dazu. Und dass viele bei Fridays for Future sagen auch, sie haben im Laufe der Zeit ihren eigenen Lebensstil verändert. Aber die Verantwortung liegt nicht nur bei Fridays for Future, sondern bei uns allen, auch bei den Älteren. Und eben bei der Politik. Sie sind auf die Straße gegangen für einen ehrgeizigen Kohleausstieg, für einen ehrgeizigen CO2-Preis und dass wir das alles verwirklichen. Und da sind sie natürlich enttäuscht, weil sie zum Ende des Jahres die Bilanz ziehen. Es ist weder in Deutschland noch so richtig gelungen, noch eben zum Ende dieser Klimakonferenz. Und da speist sich, glaube ich, die große Enttäuschung auch daraus, von der Sie auch gesprochen haben.
Reinhard Huben von der FDP, wenn wir jetzt vor diesem Bild stehen, dass keiner so richtig anfangen will. Jetzt in Madrid wurden Brasilien, die USA als große Bremser gesehen oder verstanden. Wenn wir wissen, dass es einer alleine nicht schaffen kann, wie kriegen wir denn die Weltgemeinschaft an Bord?
Also erstmal eine Vorabbemerkung. Etwas zynisch könnte man ja sagen, der größte Beitrag zum Klimaschutz wäre gewesen, dieses Treffen in Madrid hätte es nicht gegeben. Bei den Ergebnissen, die da am Ende rausgekommen sind, das ist ja auch von einer Hörerin ganz am Anfang
so
formuliert
hat
worden.
Herr Rüdiger argumentiert, genau.
Also ich finde, Konferenzen dieser Art, wenn sie dann noch nicht mal zu irgendwelchen Ergebnissen führen, die können wir uns wirklich schenken, weil alle dann ja auch an Glaubwürdigkeit verlieren. Zweitens, wir müssen zur Kenntnis nehmen, weltweit gibt es Länder, die sehen das anders als wir in Europa. Und wenn wir uns dann in Europa zusammenraufen und sagen, wir wollen Vorbildfunktion übernehmen, dann finden wir als Liberale das natürlich richtig. Aber die Idee, über eine Verzichtsgesellschaft dieses Ziel zu erreichen, halten wir für abwegig. Ich habe das ja eben schon mal so ein bisschen anklingen lassen. Ich bin der festen Überzeugung, wenn man den Bürgern klare Optionen bietet, klare Möglichkeiten, wie sie zum Beispiel durch Investitionen in ihre Heizungsanlage, in die Dämmung eines Gebäudes oder über eine längere Zeitschiene ein umweltfreundlicheres Auto zu kaufen, dann sind die Bürger dabei. Der Steuerspartrieb ist ja in Deutschland der am stärksten verbreitete Trieb. Also dort könnte durchaus die Politik ja Anreize setzen. Nur noch eine Bemerkung zum Thema Diesel. Vor 5 oder 10 Jahren ist gesagt worden, liebe Bürgerinnen und Bürger, kauft einen Diesel. Das ist ein super Beitrag zur CO2-Reduzierung. Und jetzt sind natürlich viele Leute, wie der Hörer von eben, enttäuscht. Das kann ich auch gut verstehen.
Klaus Menrup von der SPD, Sie waren in Madrid ja dabei. Dieser Gipfel, der jetzt von vielen als gescheitert gesehen wird oder als Blamage oder zumindest von vielen Klimaschützern. Wie haben Sie das erlebt? Warum ging da nicht mehr?
Also erstmal muss ich mal was sagen zu der Frage, lohnt sich so ein Gipfel? Das kann man, glaube ich, nur beurteilen, wenn man selber da war. Weil es gibt ja nicht nur das High-Level-Segment, wo diese Erklärungen ausgearbeitet werden, sondern es gibt auch unglaublich viele bilaterale Gespräche mit Umweltschutzorganisationen, aber auch zwischen Parlamentariern, mit Wissenschaftlern. Und für mich habe ich so viele kompakte Informationen ausgetauscht, wie ich das sonst nie hinkriegen könnte. Also der Tag ist dann wirklich von 8 Uhr bis 22 Uhr ausgelastet mit verschiedenen Gesprächen. Und das macht total Sinn. Und man sieht, es wird auch immer konkreter, weil man sich eben über die Alternativen austauscht, wie werden wir eben klimaneutral. Dann kommen wir sozusagen zu dem Ergebnis. Und auch
ja,
das
wobei, mit, Herr Mindrup, eine Zwischenfrage würde ich gerne loswerden. Noch vor dem Ende des Gipfels ist ja die Umweltministerin, also die SPD-Frau Svenja Schulze, abgereist. Was lesen wir daraus, dass dann letzten Endes Deutschland da doch keine Rolle spielt? Oder warum ist in so einer Situation, wenn so ein Gipfel kurz vor dem Scheitern steht, warum ist da eine deutsche Stimme verzichtbar?
Nein, also ich bin da selber noch in einer Besprechung um 15 Uhr, in der letzten Besprechung der ambitionierten Staaten, die ist in unserem Pavillon veranstaltet worden am Samstag. Da war Svenja Schulze noch dabei. Dann war abgestimmt worden, dass die ambitionierten Staaten gemeinsam versuchen, die wirklich sehr schlechte Abschlusserklärung noch zu verbessern. Das hat sie auch noch geleitet. Und meines Erachtens ist sie dann frühestens am Sonntag gefahren. Aber da war im Grunde genommen schon klar, was passiert. Nämlich, dass man bei dem Artikel 6 keine falschen Kompromisse macht und dort wirklich das ablehnt, weil das wäre ein Rückschritt gewesen.
Also das ist das Thema Emissionshandel.
Genau, das Thema, ja, das ist im Grunde genommen, da gab es verschiedene Angriffspunkte, das wären also viele ungedeckte Schecks gewesen, da haben auch die Umweltschutzorganisationen gesagt, das kann man nicht machen, eigentlich haben alle gesagt, das kann man so nicht machen. Und dann war aber schon klar, dass wir einen Text bekommen am Ende, der, ich sage jetzt mal, unterschriftsfähig ist, und das sieht man aber auch daran, dass es jetzt ernst wird, dass man eben stärker verhandelt. Früher ging das alles noch einfacher, aber jetzt haben wir eine Situation, wo auf der einen Seite Saudi-Arabien mit einem großen Ölkonzern an die Börse bringt, wir aber auf der anderen Seite sagen, dieses Geschäftsmodell darf es zukünftig nicht mehr geben. Und da wird natürlich viel härter gerungen. Und das System dieser internationalen Diskussionen bedeutet ja Einstimmigkeit. Und welches Gremium auf der Welt haben wir noch, wo alle Staaten gemeinsam miteinander reden und versuchen, eine solche Lösung zu finden? Und wie gesagt, da ist das Konsensprinzip. Insofern finde ich es gut, dass man am Ende der diese Abschlusserklärung gemacht hat, denn die hat ja auch noch mal darauf hingewiesen, und das war für uns ganz wichtig, dass das 1,5-Grad-Ziel dort beinhaltet ist und dass die Staaten aufgefordert werden, ihre Ziele zu verschärfen. Das waren die entscheidenden Punkte, die die ambitionierten Staaten, und da gehört Deutschland und die EU dazu, da rein formuliert haben wollten. Dass ich mir das alles viel besser vorstellen könnte, ist doch klar. Aber wie gesagt, das musste die Zustimmung auch von Saudi-Arabien bekommen, von Brasilien und von den USA. Machen Sie sich das mal klar, was das bedeutet.
Würde ich mich gern anschließen. Also so habe ich die Klimakonferenz auch erlebt, möchte gerne noch einen Aspekt ergänzen. Natürlich haben wir sehr gute Gespräche geführt. Die Klimakonferenz ist aber auch eine wichtige Bühne für die Menschen, deren Stimme das Jahr über nicht gehört wird, in internationalen Beziehungen nicht wertgeschätzt wird. Das sind indigene Völker, wie zum Beispiel in Brasilien oder andernorts, die da massiv ihren Lebensraum verlieren, ihre Rechte verlieren, die dort ihre Stimme erheben können. Es sind eben wieder die jungen Menschen, die aufstehen, Frauen. Es ist einfach die Klimabewegung an und für sich, Menschen aus dem globalen Süden, die auch jetzt schon ganz krass die Folgen der Klimakrise erleben. Also wenn Sie mal in die Philippinen oder Bangladesch dorthin fahren, da verlieren Leute wirklich ihre Häuser, ihr Land und so weiter durch Umweltkatastrophen. Das ist ziemlich konkret für die Menschen dort. Und es ist wichtig, dass Sie die Bühne haben, zu sagen, Leute, so sieht es bei uns vor Ort aus. Und wir möchten deswegen, dass die Industriestaaten ihre Verpflichtungen einhalten und dass wir auch eine gewisse finanzielle Entschädigung für diese ganzen Schäden erhalten, die uns jeden Tag ins Haus stehen. Und an diesem Punkt, deswegen bedauere ich das auch sehr, gab es eben keine Bewegung, dass die Industriestaaten da auch wirklich mal Verantwortung übernehmen für die Klimaschäden, die im Wesentlichen durch unsere Industrialisierung entstanden sind. Aber das ist ein Thema, das ist noch offen. Das wird auf jeder Klimakonferenz diskutiert werden, aber auch zwischen den Klimakonferenzen. Wir müssen nicht, das ist mir auch ganz wichtig, wir müssen jetzt nicht nur auf die nächste Klimakonferenz warten, sondern wir haben ein Jahr, wo wir sehr viel tun können, wo unter anderem der EU-China-Gipfel ansteht, wo die EU als der drittgrößte Emittent mit dem größten CO2-Emittenten der Welt überlegen kann, wie gehen wir zusammen mit Klimaschutz, mit dem richtigen Green Deal, den wir anleiten können.
Okay, da wollen wir auch gleich noch nach Europa schauen. Aber jetzt gehen wir zu Herrn Henges. Der hat sich aus Nürnberg gemeldet. Hallo, Herr Henges. Schönen guten Tag. Was ist Ihr Beitrag, was ist Ihr Gedanke zum Thema?
Ja, ich sehe die Analogie zu dieser Bankenkrise. Als die Bankenkrise ausbrach, hieß es plötzlich, die Banken seien systemisch. Es war ohne zu zucken innerhalb von kürzester Zeit Riesenmenge an Geld da, um die Banken zu retten, weil sie waren ja systemisch. Ist unser Ökosystem, unsere Welt nicht systemisch? Warum ist da kein Geld für da, was zu machen?
Spannende Frage. Gebe ich direkt in die Runde. Danke, Herr Henges.
Aber wir geben doch erhebliches Geld aus in Deutschland. Wir bewegen jetzt Milliarden für den Klimaschutz. Und eins ist doch vollkommen klar. Wir sind als Deutschland Teil der Europäischen Union. Das ist ein Wirtschaftsraum. Und deswegen ist es ja richtig, dass wir das gemeinsam mit der Europäischen Union machen und wirklich jetzt Schritt für Schritt unsere Wirtschaft umtransformieren. Und zum Teil haben wir ja noch gar nicht die technologischen Alternativen. Und die müssen wir jetzt parallel schaffen durch Forschung und Innovation. Parallel brauchen wir Ordnungsrecht und wir brauchen die Investitionen. Sie haben es vielleicht heute auch schon in den Nachrichten gehört, die Deutsche Bahn investiert massiv jetzt in neue Züge. Das tut sie deswegen, weil dieses Geld von der Bundesregierung und vom Deutschen Bundestag zur Verfügung gestellt wird. 1 Milliarde in den nächsten 11 Jahren. Und das werden Sie merken. Also das ist schon eine sehr konkrete Handlung, die wir jetzt voranbringen. Wir haben das Klimaschutzgesetz, damit werden die Klimaziele verbindlich gemacht. Und wir sind dabei. Und wie gesagt, das Entscheidende ist, dadurch, dass wir ein Wirtschaftsraum sind, müssen wir uns mit den europäischen Partnern abstimmen. Und wir haben als Deutschland immer darauf gedrückt, dass dieser Green New Deal kommt an dieser Stelle. Und wir werden das auch weiter vorantreiben.
Okay, das war die Antwort von Klaus Mindrup von der SPD. Jetzt würde ich gern Reinhard Huben von der FDP noch das Wort geben. Ich habe Sie gerade Kopfschütteln sehen, aber die Frage nach der Systemrelevanz, wenn wir wissen und sozusagen den Wissenschaftlern ihre Prognosen ernst nehmen, dann sind doch die Szenarien mehr als systemrelevant. Ist das schon angekommen?
Da musste ich Kopfschütteln, und die Antwort hat Herr Mindrup schon gegeben. Wir geben eine ganze Menge Geld aus. Die Diskussion, die wir führen sollten, ist, geben wir es sinnvoll und zielgerichtet aus. Und deswegen, die Erkenntnis fehlt uns doch nicht, dass wir im Rahmen des Klimaschutzes etwas tun müssen, tun wollen. Auch die FDP steht hinter den Pariser Klimazielen von 2030. Aber wie gesagt, der Vorwurf, wir würden uns nicht kümmern oder es gibt nicht genug Geld, ist nicht zutreffend. Und ob man den Begriff nun systemrelevant oder systemisch benutzen möchte in der Diskussion, ist, glaube ich, zweitrangig. Das Problem ist erkannt. Wir müssen um die Lösungen reden. Das tun wir ja heute in dieser Sendung in gewisser Weise auch.
Und Lisa Badum, Sie wollten auch reagieren. Das habe ich gerade gehört, aber übergangen. Jetzt haben Sie das Wort.
Ja, kein Problem. Also zwei Punkte. Erstens ist es leider nicht so, dass Deutschland so die Klimaschutzdiplomatie und Bemühungen der EU die ganze Zeit verstärkt hätte, sondern im Gegenteil, wir haben lange Zeit gebremst, was ein ehrgeizigeres Klimaziel angeht. Und vielleicht hätte der Green Deal auch früher verkündet werden können, was für die Klimakonferenz natürlich besser gewesen wäre, wenn Deutschland da nicht so ängstlich gewesen wäre.
Aber das stimmt doch gar nicht.
Und Punkt zwei zum Thema Systemrelevanz finde ich eine ganz entscheidende Frage. Es geht tatsächlich nicht jetzt primär um die Ökosysteme oder den Planeten, sondern um unsere Zukunft als Menschheit. Also wirklich weniger dramatisch ist es nicht. Deswegen, Herr Huben, ist schön für Sie, dass Sie so ruhig sind, aber es ist tatsächlich eine Existenzfrage für uns. Und da geht es natürlich um Geld, aber es geht darum, dieses Geld, ja auch, also die Philosophie zu verstehen. Wir geben teilweise Geld für erneuerbare Energien aus, aber gleichzeitig fördern wir weiterhin fossile Energien. Wir haben das in Deutschland mit dem Dieselprivileg, mit dem Dienstwagenprivileg und etlichen anderen umweltschädlichen Subventionen, die wir uns nicht trauen, endlich zu kürzen, endlich abzuschneiden.
Die sind schon im Klimapaket
muss die
drin, dass wir die Steuern stellen.
Klimavorbehalt nicht in der bedeutet, jede Entscheidung wirklich unter diesen Klimavorbehalt zu stellen.
Okay, Klaus Mindrup, Sie wollen noch mal reagieren, aber ich gebe Ihnen noch mit, sozusagen auf dem Weg zur Antwort, was uns unser Hörer Philipp Rehmbold geschrieben hat. Er sagt, es ist eigentlich ganz einfach, die Kosten eines ungebremsten oder zu langsam gebremsten Klimawandels, die überschreiten voraussichtlich alles, was wir in den Klimaschutz investieren können. Insofern stellt sich die Frage danach, wie viel Klimaschutz wir uns leisten können. Überhaupt nicht. Frau Badum sagt gerade, das geht zu langsam. Sie sagen, stimmt nicht. Warum nicht?
Nein, die Unterstellung war ja, dass die Bundesregierung, da habe ich widersprochen, auf der europäischen Ebene nicht für Ambitionen gekämpft hat. Das hat sie getan. Allerdings der SPD-Teil der Bundesregierung deutlich progressiver als der Teil CDU-CSU, weil wir die ja quasi schon seit dem Koalitionsvertrag immer in die richtige Richtung ziehen müssen. Gott sei Dank zieht jetzt Frau von der Leyen mit in die richtige Richtung. Aber ich brauche natürlich für diese große Transformation, die vor uns steht, auch eine breite Akzeptanz in der Gesellschaft. Und wir müssen das erklären, was wir hier machen. Und wir müssen das wahrscheinlich noch besser erklären. Ich war kurz vor der Präsidentenwahl in den USA zu einem Abendessen mit amerikanischen Umweltschutzorganisationen. Und die haben mir alle gesagt, Hillary Clinton muss viel, viel mehr machen. Ich habe die dann ein Jahr später getroffen und ich treffe die einmal im Jahr. Und dann hatten die verstanden, dass es so nicht geht. Wir müssen wirklich diese Transformation anschieben und möglichst viele mitnehmen. Ansonsten wird sie nicht gelingen. Und das ist die schwierige Situation, auf der einen Seite energisch und schnell zu handeln, auf der anderen Seite die Akzeptanz zu schaffen. Und wir müssen da tatsächlich besser werden. Insofern ist das, was der Bundesrat heute gemacht hat, dass man da einen breiten Konsens hinbekommen hat, gut. Vielleicht schaffen wir das auch in so eine Richtung wie Dänemark zu gehen, wo man wirklich einen sehr, sehr breiten Konsens unter den politischen Parteien hat, die den Klimaschutz unterstützen und das Pariser Abkommen. Ich glaube, das würde uns auch vieles leichter machen.
Herr Huben, machen Sie da mit bei dem Konsens oder sprechen Sie auch wieder von den Profis, die das doch regeln sollten?
Na, ich hoffe, wir sind doch hier im Bundestag auch Profis, Frau Badum, Herr Mindrup und ich. Also wie soll ich das nennen? Äußerung, okay.
Anspielung auf Christian Lindner.
Ja, genau. Es geht doch darum, vernünftige Lösungen zu finden. Und wir haben einfach den Eindruck, solange wir nicht, ich wiederhole mich vom ersten Beitrag her, solange wir nicht dazu kommen, vernünftige Maßnahmen zu finden und eben den Zertifikatehandel überall drüber zu legen, werden wir nicht die Erfolge haben, die wir brauchen.
Also das ist das Plädoyer für eigentlich eine teurere CO2-Bepreisung, wenn Sie sagen, das muss besser greifen. Da sagen ja die Experten 180 Euro pro Tonne wären.
Nein.
Also das Maß der Dinge.
Es gibt einen Marktpreis, den haben wir ja. Der ist ja heute auch wieder festgelegt worden. Und wenn wir Emissionshandel über alle Bereiche legen würden, würde sich auch ein Emissionspreis finden. Ich weiß nicht, wo der liegt, aber dann könnten Industrie und die Menschen entscheiden, welche Technologie für Sie am günstigsten ist. Preislich auch am günstigsten. Deswegen weiß ich nicht, ob das 25, 35 oder 180 Euro pro Tonne sind.
Wie viel Klimaschutz können und wollen wir uns leisten? Das ist das Thema, das wir heute Vormittag diskutieren. Hier bei uns im Deutschlandfunk noch bis 11.30 Uhr. Und ich stelle Ihnen unsere Gäste noch mal vor. Aus Berlin sind uns zugeschaltet Lisa Badum aus dem Bundestagsausschuss für Umwelt- und Naturschutz, dort vertreten für Bündnis 90 Die Grünen, und sitzt dort zusammen mit dem SPD-Klimapolitiker Klaus Mindrup. Und hier bei mir im Studio ist Reinhard Huben von der FDP, wirtschaftspolitischer Sprecher seiner Fraktion. Wir wollen in diesen Teil der Sendung einsteigen mit den nächsten Hörermeldungen. Herr Bernhard hat sich bei uns gemeldet. Schönen guten Tag, Herr Bernhard. Sie melden sich aus Dresden.
Ja, schönen guten Tag. Hallo. Bernhard aus Dresden.
Was ist Ihr Thema?
Ja. Mein Thema ist, dass in der Diskussion zwischen Klimahysterikern und Klimaleugnern, um jetzt mal die Parteien aufzuspalten, immer wieder dieses 2,5% Argument genannt wird, mit dem Deutschland am Kohlendioxidausstoß beteiligt sein soll.
Was ist daran problematisch aus Ihrer Sicht?
Das Problematische daran finde ich, dass das nur rein die effektiv gemessenen Werte sind. Es wird immer erwähnt, dass ja wir dadurch gar nichts machen können, dass das so wenig ist und dass China viel mehr Kohlendioxid ausstößt.
Okay, das stört Sie an der
China,
Debatte?
Es stört mich, also es ist eine Verkürzung der Debatte, weil ein Großteil des in China ausgestoßenen Kohlendioxids steht in deutschen Wohnungen rum, als Mikrowellen, Mixer, Staubsauger. Wenn wir diese Konsumartikel in Deutschland produzieren würden, die wir hier konsumieren und allgemein die westliche Welt, dann wäre die Kohlendioxidbilanz für die westlichen Länder wesentlich schlechter. Also man soll nicht nur über den Autoverkehr reden, sondern auch über den Konsum im Allgemeinen.
Okay, Herr Bernhard, vielen Dank für Ihren Beitrag. Viele Grüße und ein großes Dankeschön nach Dresden. Und damit hat uns Herr Bernhard das Stichwort geliefert, das wir gleich aufgreifen wollen, wenn wir auch über die europäischen Pläne sprechen wollen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schlägt ja sowas wie einen Klimazoll vor. Jetzt gehen wir aber erst noch mal nach Paderborn zu Herrn Friburg. Hallo Herr Friburg, Sie sind dran. Schönen guten Morgen. Danke für den Anruf.
Schönen guten Morgen an den Deutschlandfunk und schönen guten Morgen in die Runde. Ich hätte diese CO2-Abgabe, die jetzt kommen soll, da eine ganz andere Idee gehabt. Und zwar das Mehrwertsteuersystem so umzukrempeln, dass das durch eine CO2-Steuer ersetzt wird. Und man kann ja für jedes Produkt seinen ökologischen Fußabdruck abbilden. Und dann kostet halt der Wein aus Südafrika mehr als der Wein um die Ecke oder das Steak vom Biobauern um die Ecke als das Steak aus Argentinien.
Das geht im Prinzip in eine ganz ähnliche Richtung, wie wir es gerade gehört haben. Danke auch an Sie, danke an Herrn Friburg, der sich aus Paderborn bei uns gemeldet hat, hier heute in unserer Sendung Kontrovers. Wie schlagen wir jetzt den Bogen? Das ist ja sicherlich ein Teil des Problems, dass auf den allerwenigsten Produkten sozusagen ein Aufdruck zu sehen ist, hier für diesen Apfel, für diese Zwiebel, für diese Mikrowelle mussten so und so viel Tonnen CO2 in die Atmosphäre geblasen werden. Lisa Badum von den Grünen, gibt es da ansatzweise Ideen, wie man dieses Problem, diese sogenannten externen Kosten, wie man die in den Griff bekommen kann?
Ja, ich denke, die Idee der Klimazölle geht in diese Richtung, dass einfach Produkte, die keinen grünen Fußabdruck haben und die EU eingeführt werden, dass die schlechter gestellt werden. Und andererseits Produkte, Innovationen, also wir diskutieren es weniger aktuell mit Verbrauchsgütern, sondern mehr mit zum Beispiel mit Stahl. Wenn grüner Stahl, der also mit Wasserstoff produziert wird, eingeführt wird, dass der eben dann auch besser gestellt ist als fossil erzeugter Stahl beispielsweise. Aber was Herr Bernhard, auch Herr Fribourg ansprechen, ist natürlich auch insgesamt unsere Handelspolitik als EU, wie wir sie bei den Lebensmitteln betreiben. Die ist sehr fragwürdig und wir können ja direkt sehen, dass wir durch den hohen Importanteil an Soja, beispielsweise an Fleisch in die Europäische Union aus schwierigen Gebieten, wie eben auch Brasilien, dort die Klimakrise weiter anheizen und ja indirekt oder fast auch direkt zu einer weiteren Abholzung des Amazonas beitragen. Deswegen finde ich schon wichtig, das im Blick zu behalten und zu überlegen, ob wir diese Importe so weiterführen wollen. Ich denke nicht, dass es sinnvoll ist.
Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, die hat jetzt also angefangen, für diese Idee zu werben. Vielleicht der Vollständigkeit aber nochmal geschildert, worum es da gehen soll. Es ist die Idee, dass eben Produkte, von denen klar ist, dass sie sozusagen klimapolitisch belasteter sind oder dass sie aus Ländern kommen, die nicht so einen großen Wert auf CO2-Reduzierung legen, dass da ein Klimazoll, ein sogenannter Klimazoll, der noch unter anderen Namen auch diskutiert wird, draufgeschlagen werden soll. Reinhard Huhm, ist sowas im Bereich des Vorstellbaren, wäre ja sicherlich eine größere Belastung für den ohnehin im Moment belasteten Welthandel, Stichwort Handelskonflikte, Europa, USA, China und Co. Wie steht die FDP dazu?
Ich möchte erstmal auf Herrn Bernhard eingehen. Dann müsste man natürlich auch den VW oder den Audi, der in China fährt, nicht Deutschland anrechnen, sondern entsprechend auch China. Wenn wir also in ein solches System einsteigen, müssten wir natürlich sehen, wo messen wir den Wert, im Herstellungsland oder im Konsumentenland. Und ich kann zumindest für die deutsche Industrie sagen, dass die Anstrengungen zur CO2-Reduzierung in Deutschland relativ weit vorangeschritten sind. Ich weiß nicht, wie der CO2-Abdruck eines in China produzierten Autos aussieht. Ich könnte mir vorstellen, dass dort die deutsche Industrie etwas besser abschneidet. Zweitens finde ich in all den Diskussionen es immer schwierig, mit Zöllen oder wie wir das nun auch immer nennen, mit Handelshemmnissen umzugehen. Unser Wohlstand in Deutschland beruht darauf, dass wir Produkte für die Welt produzieren. Und wir müssen uns in der Debatte dann auch die Frage stellen, wollen wir das? Und ist die Gesellschaft bereit, stärkere Wohlstandsrückschritte zu akzeptieren für das Ziel des Klimaschutzes? Und da sind wir am Anfang wieder. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Mehrheit der Bevölkerung, wenn es dann wirklich um den privaten Konsum geht, Sie haben das ja bei Fridays for Future eben geschildert, mit dem SUV dann zur Demo fahren. Also beim persönlichen Verzicht wird es einfach sehr schwierig. Und deswegen bin ich immer eher der Meinung, nach Lösungen zu suchen, wo die Bürger auch mitgehen. Und ich glaube, diese Lösung kann man auch finden.
Ja, ich habe gesagt, dass es diese Vorwürfe immer wieder gibt. Ja. Klaus Mindrup von der SPD, wir haben jetzt nun in der vergangenen Woche diese Einigung gesehen. Europa will bis 2050 klimaneutral werden. Jetzt haben wir es allerdings in Europa auch schon gesehen. Da ist jetzt speziell auch die Bundesregierung so ein Kandidat, dass Ziele formuliert werden. Aber dann, wenn wir jetzt zum Beispiel auf die deutschen Klimaziele bis 2020 schauen, dann auch gerne mal gerissen werden. Wird es denn klappen?
Das ist ja die Voraussetzung. Es muss klappen und deswegen ist es auch so, dass jetzt nicht nur die Ziele müssen jetzt auch für 2030 der EU geändert werden. Und die EU, ich habe das auch selber mit Herrn Timmermans besprochen, wird jetzt in einen breiten Beteiligungsprozess mit den Mitgliedstaaten, aber auch mit den Gewerkschaften, mit den Unternehmensverbänden, mit den Umweltverbänden eintreten, um das mit entsprechenden Maßnahmen zu untersetzen. Und wir werden das hinbekommen. Inzwischen gibt es die Technologien und Sie kriegen ja auch mit, dass wir in Deutschland über das Klimaschutzgesetz und die entsprechenden Maßnahmen auch wieder auf den richtigen Pfad kommen. Und wenn wir das nicht tun, müssen wir ja auch Strafzahlungen leisten. Also das werden wir hinbekommen. Da bin ich sehr optimistisch. Aber ich möchte gerne noch was zu den Zuhörern sagen. Mhm. Wir haben tatsächlich dieses Thema Quellprinzip, das ist in der Klimaberichterstattung weltweit verankert. Das macht auch Sinn, weil man muss sich auf einen Bezug einigen. Das führt zum Beispiel dazu, wenn die Niederländer Kohlestrom aus Deutschland importieren, wird er bei uns berechnet. Da das aber alles in einem europäischen System aufgeht, ist das, sag mal, für Europa nicht dramatisch. Interessant ist es wirklich tatsächlich, wenn es um Grenzen aus einem Wirtschaftsraum oder Handel aus einem Wirtschaftsraum herausgeht. Und da ist diese Idee des Grenzausgleichssystems ein Ansatz. Darüber kann man sprechen. Das unterstützen wir auch von Seiten der SPD. Ich war auch in den USA. Das wird also auch sogar von Republikanern in den USA unterstützt. Ich glaube aber, am Ende wird es dann darauf hinauslaufen, dass wir doch mit Staaten handeln, die dann auch ein CO2-Bepreisungssystem einführen werden. Auch China wird sich das dann überlegen, ob sie dann weiterhin diesen Weg nicht in eine CO2-Bepreisung gehen können und einen klaren ordnungsrechtlichen Rahmen, weil sie auch an einem Handel interessiert sind. Aber der Handel muss die Basis haben, Klimaneutralität. Und wir müssen natürlich auch dann gucken, dass wir den Flugverkehr und den Schiffsverkehr dann eben entsprechend auch einbeziehen, weil das ist natürlich auch eine Umweltdumping und eine Subvention, wenn das nicht vernünftig geregelt wird. Also da haben wir noch eine ganze Menge Arbeit vor uns in den nächsten Jahren.
Ja. Sagen Sie uns noch, also bei der weltpolitischen Lage, die wir im Moment sehen, die USA mit einem Präsidenten Trump, China mit einer wachsenden Macht, Was macht Sie da so zuversichtlich, dass Sie sagen, ach, die werden früher oder später schon erkennen, was das Richtige ist?
Es gibt ja in den USA eine ganz breite Basisbewegung für Klimaschutz. Wenn Sie in den USA unterwegs sind, die Kalifornier sind schon aus Steinkohle ausgestiegen. Sie werden jetzt aus Atomkraft aussteigen. Sie pushen die Erneuerbaren ab. Dem 1.1. muss jedes neue Haus in Kalifornien, was unter 3 Stockwerken ist, eine Photovoltaikanlage haben, muss mehr Energie erzeugen, als es verbraucht. Die laufen voran, in New York dasselbe. Selbst der konservative Bundesstaat Texas geht voran. Also in den USA ist eine Riesenbewegung in der praktischen Umsetzung unterwegs. Und auch die Chinesen wissen ja, dass es große Probleme gibt. Die wissen, dass die Gletscher im Himalaya ja schmelzen. Die haben natürlich ihre eigenen Interessen. Es gibt Abwägungsprozesse. Kollegin Badum hat ja gesagt, es gibt dann den EU-China-Dialog. Also tatsächlich jeder, der die Augen aufmacht und die Klimaentwicklung sieht, der wird handeln. Und ich bin da gar nicht so pessimistisch. Natürlich ist die Wahl in den USA ziemlich entscheidend, was dann da im November nächsten Jahres passiert. Aber man muss nicht nur pessimistisch sein, wenn man in die Welt guckt.
Frau Badum, wie pessimistisch sind Sie?
Also ich denke, dass es wichtig ist, gerade wenn man so eine Blockadehaltung gerade sieht, in einigen Bereichen, dass es jemanden gibt, der zuerst den Stein ins Wasser wirft, der einfach das Heft des Handels in die Hand nimmt. Und deswegen bin ich sehr froh um diesen europäischen Green Deal. Und China hat als erklärtes Regierungsziel, dass sie Klimaschutz-Champion werden wollen, dass sie grün werden wollen. Das wurde mir auch nochmal von chinesischen NGOs bestätigt, die ich auf der Klimakonferenz getroffen habe. Aber China wird nicht als erstes vorangehen, sondern die EU muss vorlegen. Das heißt, dass wir diesen Green Deal jetzt wirklich konkretisieren. Worum geht's? Wir müssen Stahl, Chemie, Automobilbranche, unsere ganzen Industriegesellschaften einfach grün umbauen und vor allem die Chancen darin sehen, ja, dass wir weltweit Technologieführerschaft haben können, dass wir mehr Arbeitsplätze in diesen Bereichen haben werden, wenn wir uns zukunftsfähig aufstellen und vieles mehr. Und da freue ich mich, dass eben von der EU-Kommission so eine optimistische Stimmung reingekommen ist, die ich in Deutschland von der Regierungsseite leider häufig nicht so gesehen habe. Da wird häufig Diskussion geführt, was verlieren wir oder wovor haben die Menschen Angst. Nein, wir müssen die Chancen betonen. Und wenn die EU entsprechend diese Schritte macht und dann auch höhere Klimaziele für 2030 verkündet, wird es für China natürlich einfacher sein, dass sie auch ihrerseits sagen, gut, auch wir gehen noch einen Schritt weiter Richtung Klimaschutz. Und das ist die Chance, die ich im nächsten Jahr wirklich sehe.
Ja, okay.
Aber da muss Deutschland noch einiges aufholen, wenn wir da gut beitragen wollen. Ja,
dazu passt auch die Mail, die uns Herr Kreti geschrieben hat. Er sagt, warum fehlen in den aktuellen Diskussionen oft Überlegungen, wie positives Umweltverhalten belohnt werden kann? Ist also auch eine Frage möglicherweise, wie die Diskussion geführt wird. Und jetzt gehen wir weiter zu Herrn Liebchen, zu unserem nächsten Hörer. Der hat sich aus Berlin gemeldet. Hallo, Herr Liebchen.
Ja, guten Tag. Vielen Dank, dass Sie mich reinnehmen. Ich hätte nur 2 kurze Bemerkungen, nämlich die eine. Wir hören hier sehr viele absolut berechtigte, aber aus meiner Sicht wohlfeile Worte. Das Problem ist, dass diesen großen politischen Zielen zum Green Deal einfach schon allein auf Bundesebene überhaupt keine finanziellen Mittel entgegengesetzt werden. Wir sind immer noch in der schwarzen Null. Die Parteien sind überwiegend nicht in der Lage, investive Maßnahmen aus der schwarzen Null, aus der Schuldenbremse mal herauszunehmen. Die Grundlagenforschung, die seit Jahren in Deutschland Themen wie Wasserstoffforschung, CO2-Speicherung und so weiter hätte machen sollen, hat einfach die Budgets überhaupt nicht dafür. Und nur ein Beispiel aus Ihrer aktuellen Diskussion gerade. Wir haben vorhin gehört, 1 Milliarde soll jetzt investiert werden durch die Bahn. Und dann rechnen wir mal kurz gegen.
Pro
11
Jahr.
Jahre,
das pro sind, Jahr.
Na, aha, pro Jahr.
Pro
aber
Jahr,
auch das sind jetzt, aber ja, okay, aber auch das sind jetzt keine immensen Volumina, mit denen Sie irgendwie die Wähler beeindrucken können. Nicht? Wir haben da völlig andere Volumina vor uns, die da erforderlich sind. Und die Parteien schmücken sich dann mit solchen Beträgen und sind nicht in der Lage, strukturelle Probleme, die wir haben, nämlich die Schuldenbremse investiv aufzulösen, anzugehen. Das aus Berlin von einem Volkswirt. Vielen Dank.
Ja, danke an Herrn Liebchen. Sie merken es, Klaus Mindrup von der SPD will reagieren, wenn wir jetzt bei dieser Milliarde pro Jahr für die Bahn bleiben und bei dem Thema, das gestern so ein bisschen die Gemüter bewegt hat. Wenn diese Milliarden fließen, muss Greta Thunberg in Deutschland dann nicht mehr im ICE auf dem Fußboden sitzen.
Na, vielleicht steigt die Nachfrage dann ja noch weiter, dass es solche Situationen immer noch gibt. Das war ja offensichtlich ein Zugausfall. Ich halte das für völlig überzogen. Ich kann Herrn Liebchen recht geben. Wir sehen ja als SPD die Schuldenbremse inzwischen auch kritisch. Ich habe sie immer kritisch gesehen. Ich bin selber Aufsichtsrat einer Wohnungsbaugenossenschaft. Wenn wir uns nur angucken würden, wie unser Kontostand ist und nicht der Zustand unserer Gebäude, dann wäre das eine etwas verkürzte Betrachtung. Und diese Schuldenbremse hat natürlich auch eine verkürzte Betrachtung. Die Realität ist aber auch im Augenblick, dass wir extrem viele Investitionsmittel haben, die nicht abfließen, dass wir die Investitionen in allen Bereichen auf einem Rekordniveau haben. Und was wir, glaube ich, jetzt brauchen, aber das ist auch ein Dialog, den wir mit der EU-Ebene und den Bundesländern führen müssen. Wir müssen gucken, wie groß sind die realen Bedarfe, zum Beispiel im Nahverkehr, wo die Bundesländer zuständig sind. Und wie kriege ich eine Investitionslinie hin, die in den nächsten 10 Jahren die entsprechenden Bedarfe deckt? Und es geht ja auch immer, nicht immer nur um Zuschüsse, sondern es geht auch um Investitionen, die selber rentierlich sind. Es geht also um Kredite. 1 Billiarde Euro soll die Europäische Investitionsbank in den nächsten 10 Jahren zur Verfügung stellen. Also ich glaube, am Geld wird das nicht scheitern. Wichtiger ist für mich noch ein entsprechendes Ordnungsrecht. Das Thema Wasserstoff ist erwähnt worden. Es macht natürlich keinen Sinn, wenn man die Wasserstofferzeugung in Deutschland mit einer EEG-Umlage belegt. Die killt die wirtschaftlich. Wir brauchen das. Und das, glaube ich, dann haben wir auch die privatwirtschaftlichen Investitionen und die Investitionen bei den Stadtwerken. Es ist nicht ganz so einfach, aber in der grundlegenden Kritik, dass ein Schauen allein auf die Schuldensituation nicht ausreichend, da unterstütze ich Herrn Liebchen.
Jetzt würde ich mit Ihnen gerne noch mal insgesamt auf die Diskussion, auf den Diskurs blicken, den wir sehen, wenn es ums Klima geht. Wir hatten vor einer guten Stunde ja die Hörerin Frau Celot in der Leitung, die uns gesagt hat, also es finde überhaupt kein ernstzunehmender Diskurs statt. Alles werde verkürzt. Die einen werden als Klimahysteriker bezeichnet, die anderen als Klimaleugner. Jetzt, wenn wir noch mal nach Madrid schauen, auf diesen, wie viele ja meinen, Hype, den es auch dort wieder gegeben hat, um Greta Thunberg. Lisa Badum, wie geglückt halten Sie den Diskurs oder für wie geglückt?
Also ich bemühe mich und ich denke, wir Grünen auch insgesamt bemühen uns, diesen Diskurs ja als Bündnispartei zu führen. Das heißt, dass wir sagen, es gibt Menschen in Stadt und Land, die Klimaschutz wollen. Es gibt Menschen in Branchen, die noch umgebaut werden müssen. Automobilbranche hatte ich vorhin schon angesprochen, die wir auch mitnehmen möchten. Übrigens natürlich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die noch in der Kohle sind. Und auf der anderen Seite haben alle diese Menschen ja ein Recht darauf, auf Klimaschutz für ihre Kinder und Enkel, und dass wir diesen Umbau jetzt angehen. Aber ich glaube, es geht nur gemeinsam. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Ich habe in meinem Wahlkreis 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der Automobilzuliefererindustrie beschäftigt sind und auch einige direkt am Verbrennerauto arbeiten sozusagen. Und mir ist es wichtig, da vor Ort den Dialog zu führen, auch mit den Gewerkschaften und mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Da sage ich nicht als Grüne, ich kümmere mich sozusagen nur um die Radfahrer, sondern ich möchte direkt mit den Gewerkschaften vor Ort reden, wie kriegen wir diesen Umbau hin, wie kriegen wir Zukunftstechnologien in die Region. Das ist jetzt in dem Fall Bamberg. Viele andere wird es ebenso betreffen. Und das ist unsere Aufgabe, diesen Diskurs ja inklusiv zu gestalten. Und deswegen fand ich es in Teilen nicht gut gelaufen. Und wir Politikerinnen und Politiker sind angehalten, die Menschen zusammenzuführen und nicht zu spalten.
Und Reinhard Huben, wie finden Sie, wie all das läuft? Die Fridays for Future, der Umgang auch mit Ihnen. Ich habe es gerade gesagt, es gibt Kritik an den Fridays for Future, aber umgekehrt gab es auch immer wieder Politikeräußerungen. Eine habe ich schon zitiert, die von Christian Lindner, mit denen wir überlassen es den Profis. Es gab andere Stimmen, die gesagt haben, ach, wenn die Fridays for Future, wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer da erstmal ihr eigenes Geld verdienen, dann werden sie schon zur Vernunft kommen, dann werden die schon kapieren, wie der Hase läuft. Wie glücklich war das?
Ja, man könnte dann auch noch ergänzen, dass Greta Thunberg ja dadurch das erste Mal so richtig bekannt wurde, dass sie sagte, ich möchte, dass ihr in Panik ausbrecht. Meiner Meinung nach für alle Seiten kein kluger Ratschlag. Ich glaube, Sie haben in der Diskussion mitbekommen, dass es in den meisten Fraktionen des Bundestages nicht an der Erkenntnis fehlt, sondern dass wir alle bemüht sind, da einen vernünftigen Weg zu finden. Und es gibt halt in der Diskussion manche Themen, die auch ausgeblendet werden, von vornherein abgelehnt werden. Ich sage mal, CCS wäre ein Thema, haben wir heute nicht drüber gesprochen. Und ich möchte eigentlich noch mal was zu Herrn Liebchen sagen. Wir reden in der Klimadebatte immer über die Frage der sogenannten oder Nachhaltigkeit. Ich finde es dann aber auch berechtigt, in einer Finanz- und Haushaltspolitik mal von Nachhaltigkeit zu sprechen. Es kann doch nicht sein, dass die 50- bis 70-Jährigen im Bundestag das Geld ausgeben, was die 20-Jährigen noch nicht verdient haben. Auch das ist ein Thema von Nachhaltigkeit. Und die Bereitschaft, sich jetzt von der schwarzen Null zu verabschieden, ist meiner Meinung nach kein Beitrag zur Nachhaltigkeit, was die Zukunft unserer Kinder und jungen Menschen angeht.
Sie haben gerade schon drauf geantwortet, Klaus Mindrup von der SPD. Aber wenn wir noch mal bei diesem Punkt bleiben, wie diese Diskussion läuft. Reinhard Huben erinnert gerade daran, dass Greta Thunberg ja diesen Wunsch geäußert hat, dass alle in Panik verfallen. Es ist ganz klar, dass Greta Thunberg polarisiert. Sie stößt auf heftigste Ablehnung, aber sie stößt auch auf ganz erhebliche Bewunderung. Dieses Abdriften wirklich in eine unsachliche Debatte oder dann, wenn wir jetzt an die Bahn denken und an diese Twitter-Geschichte von gestern, dass Greta Thunberg da auf dem Boden sitzen musste bei der Deutschen Bahn. Wie schaffen wir das, solche Themen eben, denen es dann wirklich nur noch um die Emotionen geht, das auszublenden?
Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir eine sachliche Debatte führen, die auch der Schwere der Aufgabe und der Komplexität der Aufgabe gewachsen ist. Und da haben tatsächlich die Fridays for Future einen sehr klugen Schachzug gemacht. Die haben die Scientists for Future sich an ihre Seite geholt, also die Wissenschaftler. Und das muss man dann schon ernst nehmen und haben dann dadurch auch eine Verbreiterung der Debatte bekommen. Und da ist ein sehr guter Weg entstanden, im Grunde genommen auf einer wissenschaftlichen Basis zu debattieren. Und ich glaube, das ist entscheidend, dass wir so eine Debatte auf der Augenhöhe bekommen mit den wichtigsten gesellschaftlichen Gruppen und auch mit den betroffenen Menschen. Und dann bekommen wir auch eine Lösung hin. Und wir müssen uns ganz klar von den Menschen lösen und denen, die sagen, diesen menschengemachten Klimawandel, den gibt es nicht. Da muss man, glaube ich, eine ganz klare rote Linie ziehen und sagen, das ist eine Debatte, die können wir uns auch nicht mehr länger leisten, auch nicht mehr öffentlich leisten. Wissen Sie, wenn ich einen Herzinfarkt habe, frage ich auch nicht den Schuster, was ich machen muss, sondern da muss ich dann wirklich mit den Spezialisten reden, mit den Klimaforschern und einen respektvollen Dialog führen und diesen Unsinn, als wäre die Erde eine Scheibe, nicht mehr weiter verfolgen. Jetzt geht es darum, die richtigen Wege zu finden, Wohlstand zu erhalten und das Klima zu schützen und unsere Demokratie zu schützen. Und das ist auch gut, dass jetzt Europa vorangeht, weil das zeigt auch, dass auch ein demokratischer Kontinent hier wirklich nach vorne gehen kann.
Jetzt, Frau Schulz, ich würde noch ganz gerne
kurz... Wir laufen aufs Ende der Sendung zu. Deswegen möchte ich mit Ihnen schon in Richtung Schlussrunde gehen. Frau Badum, Sie können bestimmt Ihren Punkt noch loswerden, den Sie auf dem Herzen haben. Aber Sie müssen ihn verbinden mit einer Antwort, die ich mir überlegt habe als Frage für die Schlussrunde. Was muss jetzt als Dringlichstes passieren, dass Europa dieses Ziel der Klimaneutralität bis 2050 erreicht?
Ja, ich möchte mal anfangen nochmal mit den Fridays for Future. Ich hatte eingangs gesagt, es ist wichtig, dass deren Stimmen gehört werden, die bisher nicht zu Wort gekommen sind. Junge Frauen, Menschen aus dem globalen Süden und Greta Thunberg und viele andere aus der Bewegung sind solche Menschen, junge Menschen, Frauen und Männer. Und ich glaube, das stößt bei vielen etablierteren Personen in Funktionen oder die in der Gesellschaft bisher so die Macht und die Stimme inne hatten, großes Unverständnis, dass dann junge Frauen da so ihr Wort erheben. Und daher kommt auch diese sehr unsachliche Diskussion. Und da heißt es nur, dagegenhalten. Es ist gut, wenn alle ihre Stimme erheben. Und wir Grüne als feministische und progressive Partei stehen da sehr stark dafür. Was muss passieren in der Europäischen Union?
Okay, das müssen Sie jetzt in 10 Sekunden machen.
Ja, wir brauchen jetzt ganz schnell ein Bekenntnis zu höheren Klimaschutzzielen in 2030 und massiv einen Ausbau von erneuerbaren Energien und kompletten Stopp der Förderung von fossilen Energien.
Reinhard Huben, die FDP sagt, sie steht zu dem Ziel Klimaneutralität bis 2050. Was muss jetzt als erstes dringlich passieren?
Ja, ich muss auch was zum ICE sagen. Ich fahre meine Strecke von Köln nach Berlin immer mit dem ICE. So bequem, wenn Leute auf dem Boden sitzen müssen. Und ich habe das am Freitag miterlebt. Da sitzen dann nicht einer oder eine auf dem Boden, sondern dann sind die Gänge voll. Das ist meiner Meinung nach eine, ich sage mal, Darstellung einer Situation, wie sie vorkommt im ICE. Aber ich glaube nicht in dem Moment, als dieses Foto gemacht wurde. Ich habe es schon zweimal gesagt, ich kann es ein drittes Mal sagen. Wir brauchen den Einstieg in das Zertifikatesystem und zwar sofort.
Klaus Mindrup, auch an Sie noch die Frage, was muss jetzt dringlich passieren, mit der Bitte um eine kurze Antwort mit Blick auf die Uhr.
Also ich glaube, wir brauchen tatsächlich eine ganz breite Allianz aus den Gewerkschaften, den Betriebsräten, den Unternehmen und den Umweltverbänden, um hier voranzukommen. Und der Schlüssel wird sein, jetzt in Investitionen in erneuerbare Energien wirklich voranzutreiben und in die Speichertechnologie, weil wir wollen nicht aus der Industriegesellschaft aussteigen, wir wollen die Industriegesellschaft klimafreundlich umgestalten.
Wie viel Klimaschutz können und wollen wir uns leisten? Das war unser Kontroversthema heute Vormittag. Bei mir hier in Köln im Studio war Reinhard Huben oder ist immer noch von der FDP wirtschaftspolitischer Sprecher seiner Fraktion. Und aus Berlin zugeschaltet waren uns die grüne Klimapolitikerin Lisa Badum und der SPD-Klimapolitiker Klaus Mindrup. Ihnen dreien ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank auch an alle Hörerinnen und Hörer für die Beteiligung, für Ihr Interesse. Jetzt geht's auch passend zum Thema gleich weiter mit Umwelt und Verbraucher. Ganz herzlichen Dank bis hierhin. Im Studio war Sandra Schulz.